Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Hallo liebe Grünstadtmenschen. Seid ihr auch aus dem Dornröschenschlaf, also dem Winter, erwacht? Heute beschäftigen wir uns mit der Königin der Blumen. Ganz genau, es geht um die Rose. Mit ihren 5 Kelchblättern und ihrem süßen Duft gilt sie seit jeher als schön und anmutig. Schon im Altertum galt die 5 als heilige Zahl und mit den gelben Staubblättern wurde sie in der Antike mit Schönheit assoziiert. Aphrodite, die Göttin der Liebe, gilt auch als Schöpferin der Rose. Ihr merkt schon, die Rose ist nicht erst seit gestern ein beliebter Blüher. Aber wie pflegeaufwendig ist sie tatsächlich? Gerade wenn es ums Schneiden geht, sind viele verunsichert. Und der Schnitt, der steht ja jetzt im Frühling an. Wann genau und wie man Rosen schneidet, das klären wir unter anderem in dieser Folge. Was ist dran an dem Vorurteil, dass Rosen viel Pflege brauchen? Und wie ist es gleich nochmal mit dem Rosenschnitt? Denn es gibt ja verschiedene Rosenklassen. Außerdem ist das Frühjahr auch ein guter Zeitpunkt zum Pflanzen. Gilt das auch für Rosen? Um das Thema Rosenschnitt und Rosenpflanzung geht's in dieser Folge. Als Rosenexperten habe ich Andreas Barlager eingeladen, der schon einige Gartenbücher geschrieben hat, unter anderem auch ein Standardwerk über Rosen. Doch dazu später mehr. Und außerdem ist er Fachautor für die Online-Seite von meinschönergarten.de. Hallo Andreas und willkommen im Podcast Grünstadtmenschen.
Hallo Carina, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, sag mal Andreas, wie bist du eigentlich zum Rosenliebhaber geworden? Haben dich als Kind die Geschichten von Schneeweißchen und Rosenrot von den Gebrüdern Grimm so inspiriert?
Nö, also diese beiden Jungs waren das nicht. Eher so die griechischen Sagen. Eine Sage ist ja, nach der die Rosen aus dem gleichen Schaum entstanden sind, aus dem Aphrodite dem Meer entstieg. Und bekanntlich ist die schönste aller Göttinnen, die ja auch das Ressort Liebe verwaltet, eigentlich eine Titanin. Und so folgt logischerweise, dass die Rosen auch die Titaninnen der Blumen sind. Aber Spaß und Mythologie mal beiseite. Ich liebte schon Rosen, seit ich denken kann. Im Garten meiner Eltern beeindruckten mich schon sehr früh Superstar und Norita. Das sind so zwei in die Jahre gekommenen Edelrosen, die ich allerdings heute nicht mehr empfehlen würde. Aber es gibt ja viele, viele, unendlich viele noch.
Auf jeden Fall. Genau, und mich interessiert natürlich, welche Rosensorten zählen denn so zu deinen absoluten Favoriten?
Na, kleine Fangfrage, oder? Klar. Also so. Ja, komm. Also, ich mag erstmal wirklich, wirklich von Herzen jede Rose, die an einem passenden Pflanz gesund wächst und blüht. Das Faszinierende gerade bei den Rosen ist doch ihre unglaubliche Vielfalt. Da gibt es ja diese überwältigend, leider nur einmal blühenden baumhohen Rambler, die einen so ein ganzer Gartenteil wird da von denen in Duft und Bienengesumm getaucht. Oder als Gegenstück halt die Edelrosen mit diesen langen, schlanken Knospen, die so immer alleine idealerweise auf einem Stiel stehen und ganz langsam und wirklich vollendet ästhetisch jedes ihrer Blütenblätter nach und nach abspreizen. Und ganz toll finde ich auch diese neuen Persika-Hybriden, die herrlich exotisch wirken, weil sie so einen dunklen Basalring an den offenen, einfachen oder halbgefüllten Blüten zeigen. Also mit anderen Worten, sagen wir mal so, ich habe eine echte Schwäche für jede Rose, die unverwechselbar ist und eine eigene Persönlichkeit zu haben scheint. Und ihr offenbart sich allerdings nur, wenn man genau hinsieht. Ich meine, rote Rosen gibt es wie Sand am Meer zum Beispiel. Mhm, ich nenne mal, darf ich mal Beispiele nennen?
Unbedingt.
So richtig, also zum Beispiel Climbing Lady Hillington. Das ist ja nicht irgendeine gelbe Kletterrose, sondern die hat so etwas pflaumenfarben behauchtes Laub. Und dieses zarte Gelb spielt ein bisschen ins Aprikot. Und dann duftet sie auch noch so ein bisschen wie eine Mischung aus Tee und Früchten und ein bisschen Rose. Sowas ist einzigartig. Oder so ganz neu ist die Mauritia. Wenn man nur so ein Katalogbild sieht, dann sieht die aus wie eine ganz normale rosa Rose, die so ganz dicht gefüllt so Nostalgie-Look hat und man glaubt, die schon überall gesehen zu haben und ist nichts Neues. Aber wenn man die sieht als Pflanze und blühend, also die haben so hauchzarte Nuancen von so einem warmen Aprikot in der gefüllten Blüte. Der Wuchs ist so irgendwo zwischen Edel- und Strauchrose. Die Triebe sind meistens nur mit einer Blüte, aber dann gibt das gerade der Blüte den Raum. Und dann hat die obendrein noch einen wirklich unglaublich starken Duft. Also das eine der stärksten duftenden Rosen, die ich letzten 20 Jahre kennengelernt habe. Und der setzt sich zusammen aus Noten wie Rose und Jasmin und Bergamott und schwarze Johannisbeere und sowas. Das ist der helle Wahn.
Und mich würde natürlich auch interessieren, wie viele Rosen hast du denn so in deinem Garten?
Ja, also mittlerweile habe ich überhaupt keinen Garten mehr, sondern eine sehr schöne Balkonterrasse. Aber das ist für dich schlimm. Ich bin ja dermaßen oft umgezogen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben locker 7 eigene Gärten schon eingerichtet. Und da waren also in keinem Garten, auch in dem kleinsten nicht, waren nie wirklich weniger als etwa 80 Rosen da drin. Also ich konnte nicht anders. Und dann hatte ich in Karlsruhe eine ganz, ganz große sonnige Dachterrasse. Da hatte ich also locker auch 60 Kübel in Rosen. Und jetzt bin ich umgezogen hier ins Badische oder ich glaube, ist es noch gerade Baden. Nach Königsbachstein, ja, jetzt habe ich hier eine Balkonterrasse, die ist überdacht und hat Halbschatten. So, da war ich ja erstmal ein bisschen beleidigt, aber die Wohnung ist viel zu schön, als dass ich das. Und dann denke ich mir, jetzt lerne ich wieder dazu, welche Rosen im Halbschatten prima gedeihen. Und jetzt habe ich da erstmal 15 Stück ausgesucht, die schon einige gepflanzt sind und einige noch kommen. Und dann gucke ich mir das mal an und dann kann ich wieder aus eigener Erfahrung erzählen, wie Rosen im Halbschatten funktionieren.
Ja, spannend. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, jetzt ist ja so Pflanzzeit.
Ja.
Gilt das denn jetzt auch so für die Rose?
Ja,
also
klar.
Ist das jetzt, ja?
Ja,
das
schon. Unbedingt. Also, also die wurzelnackten Rosen kann man zwischen, wenn sie geerntet werden, im späten Oktober und sagen wir mal, die werden dann im Winter in ein Kühlhaus gelegt und das kann man bis Mitte, Ende März pflanzen. Manchmal werden die auch noch vorgehalten in den Kühlhäusern bis Anfang April. Dann können die gepflanzt werden. Der Herbst ist ein klitzekleines bisschen günstiger, vor allem bei Buschrosen. Aber es geht auch im Frühling. Das ist überhaupt kein Problem.
Mhm. Und was findest du eigentlich besser? So die Container, also die Rosen im Container oder die wurzelnackten Rosen?
Absolut, definitiv im Freiland wurzelnackte Rosen. Und das liegt echt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie so ein Beton-Heini bin und Traditionalist, sondern die Sache ist so, die wurzelnackten Rosen haben nichts an Erde drumherum und die müssen, die sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, sich mit dem Boden, den sie finden, direkt zu verwurzeln. Und das machen sie auch. Und dann wurzeln und suchen die so lange und so tief, bis die genug Nährstoffe haben und dann wurzeln sie deutlich tiefer, auch schon im ersten Jahr, als Pflanzen, die im Container angezogen werden und blühend im Sommer gesetzt werden. Die sind ja nicht schlecht, aber es kann passieren, dass die mehr oder weniger in ihrer Komfortzone bleiben, also quasi diese Zone von dem Substrat, das ja auch aus dem Topf mit den Pflanzen eingepflanzt wird, das ist natürlich ideal. Und ich meine, das würden wir ja auch machen. Also wir sind ja, wenn uns das Essen sozusagen auf dem Silbertablett angereicht wird, dann gehen wir auch nicht zum Kühlschrank. Und dann bleiben die da unter Umständen, wenn der Boden vielleicht sogar nicht besonders gut vorbereitet wurde, bleiben die da in dieser Zone mehr oder weniger verhaften. Und dann stehen wir da und die Rose will ja eigentlich tief wurzeln und das macht sie ja auch so nachhaltig. Aber dann bleiben die quasi in ihrem Wohnzimmer und gucken nicht weiter und sind dann mit ein bisschen Pech, anfälliger für Trockenheit oder sensibler als gegen Befall, weil die eher Trockenstress haben in den Wurzeln als die wurzelnackten Kolleginnen, die von Anfang an keine andere Wahl hatten, als sich den Gegebenheiten anzupassen. Aber ich will auch so die Containerrose noch dafür nochmal eine Lanze brechen. Okay, also erstens, für Kübelbepflanzung sind die prima. Na, da haben wir ja sowieso einen Container. Aber bitte schön den Kübel größer machen als den Container, in dem sie gekauft sind. Und ich bin ja auch begeisterungsfähig, ne? Vielleicht hört man das ein bisschen raus. Aber,
Nein, gar nicht.
Aber ich liebe ja auch so Gartenfestivals und so weiter. Und da stehen ja immer Rosen und dann sind da welche dabei, die ich sonst noch nie gesehen habe oder nicht sonst wo kriege. Und dann nehme ich sie mir auch mit. Ne? Auch habe ich auch immer gemacht, wenn ich einen Garten habe oder für Kunden. Ich mache ja auch Gartengestaltung, Sachen aussuche und was beschaffe. Dann nehme ich die mit, aber ich lasse die den Sommer lang, da wann sie gekauft wurde, immer auf einer Terrasse und pflanze die in einen größeren Topf und guck mir die dann mal genauer an. Oder manchmal, ich habe auch das schon mal gemacht, dass ich die in die Beete stelle, die Töpfe, um mal zu gucken, was passt denn so farblich und was steht denn da schon. Ja. Und ne, so, da habe ich dann andere Vorstellungen. Und dann lerne ich die Rosen ja noch viel besser kennen als vom Katalog, wenn das neue Sorten sind. Ja, im Spätherbst habe ich dann wunderbar gedeihende Rosen. Ne? Die lasse ich ja nicht verkommen, sondern die werden ja ordentlich versorgt. Dann ziehe ich die aus den Töpfen, spüle mit einem Wasserschlauch alles an Erde von den Wurzeln ab, schneide die dann zurück und dann habe ich eine wurzelnackte Pflanze und die darf dann ins Beet und die muss natürlich sich dann, wie gehabt, mit dem Boden verbinden, der da ist. Und dann habe ich sogar noch den Vorteil, dass ich eine etwas ältere, sprich kräftigere Pflanze habe und ziemlich passgenau eine Idee habe, wie die Farben genau kommen und was ich dann so drumherum dann noch dazu pflanze.
Oh, ziemlich clever, finde ich das.
Aber
eine gute Methode.
Ja, das habe ich jetzt nicht erfunden. Da hat mich der Heino Schultheiß, ganz lieber Freund von der Rosenschule Schultheiß, mal draufgebracht. Und sein Sohn Christian ist ja ist ja jetzt Betriebsleiter und der hat das also auch befürwortet. Also ich stehe ja auch auf den Schultern von Riesen sozusagen.
Schön. Und sag mal, mit welchen Standortbedingungen im Garten macht man denn so eine Rose überhaupt glücklich?
Also Rosen sind Sonnenkinder. Mindestens 6 Stunden am Tag brauchen sie einfach, damit sie wirklich ordentlich Knospen ansetzen und wirklich in Blühlaune kommen. Gerne mehr. Aber der Haken ist, man denkt immer, so viel Sonne wie möglich. Stauhitze ist ein echtes Problem. Das tritt auf bei Kletterrosen an Südwänden oder in Innenhöfen, die nicht irgendwie Luftzug haben. Und das kann sogar vorkommen, wenn man so ein kleines Karree aus einer bepflasterten Fläche hat. Ne? So vielleicht am Eingangsbereich oder auch meinetwegen in Stadtbepflanzung oder sowas. Das reicht schon aus, dass diese betonierte oder gepflasterte Fläche so viel Hitze abstrahlt, dass die Rosen unglücklich werden. Und dann gibt es das Theater mit Spinnmilben und Trockenstress und so weiter. Also ein bisschen Luftbewirrung ist echt wichtig. Auch nicht zuletzt, damit nasses Laub schnell abtrocknen kann. Und das ist sehr wichtig, denn Pilzinfektionen laufen über Feuchtigkeit auf dem Laub. Und dann hätten wir dann, bei der Rose hätten wir gerne auch noch bitte tiefgründigen Boden. Die Wurzeln wachsen ja Meter tief. Das ist ja nach einem, zwei Standjahren sind die, wenn der Boden das hergibt und tiefgründig und keine Stauschicht ist oder sowas, dann sind die ja schon auf Meter oder 2 Meter Tiefe. Ich glaube, die tiefste nachgewiesene Rosenwurzel war auf 4 Meter. Ne? Also
Die wollen tief.
Und dann bitteschön nicht allzu stickstoffhaltig. Also jetzt nicht irgendwie den Boden, sagen wir mal, den Herbst vollpumpen mit Kompost. Dann werden die Rosen sehr mastig und wachsen vielleicht schnell, aber das wird dann eher weiches Gewebe. Also
sieht nicht gut aus.
Stickstoff müssen sie schon haben, aber bitte eher zurückfahren. Phosphor und Kali ist das Wahlelement.
Und sag mal, worauf sollte man denn noch so achten? Also ich denke da so Richtung Bodenmüdigkeit. Ja. Ne, was bedeutet das eigentlich und gilt das auch für Rosen?
Also Bodenmütigkeit, damit bezeichnen wir Gärtner und alle, die da das schon mal miterlebt haben. Das ist ein Phänomen, das sich äußert, dass Pflanzen von einer gleichen Art oder aus einer gleichen Gattung, die nacheinander auf einen bestimmten Boden gepflanzt werden, nicht wirklich leben und nicht sterben. Das ist ein Phänomen, bei dem wohl mehrere Faktoren zusammenkommen. Die sind, glaube ich, auch wissenschaftlich noch nicht schlussendlich geklärt. Man nimmt an, dass es mit Nematodenbefall zu tun hat, aber das spricht viel für und viel gegen. Jedenfalls Resümee, wenn ich ein Rosenbeet pflanzen möchte, sollten da vorher mindestens 10 Jahre eher gar nicht keine Rosen gestanden haben. Und das dehnt sich bei Rosen dummerweise sogar auch aus auf Rosengewächse wie Obstgehölze oder Feuerdorn oder solche Sachen. Wenn der Boden perfekt intakt und so weiter ist, kann es gut gehen, aber das ist sehr selten der Fall. Und es gibt auch so Mykorrhiza-Pilze, ich glaube David Austin bietet das an mit Root Grow, wo diese in so einem Pulver diese Mykorrhiza-Pilze da sind und die sagen, also das würde dann schon helfen und dann kannst du auch Rose auf Rose setzen, aber meine letzte Information ist, dass diese Mykorrhiza-Pilze ganz furchtbar viele Stämme haben und das mehr oder weniger ein Zufall ist, diesen Rosenhelferstamm daraus zu fischen. Das ist dann so eine Art Lotterie, nach dem Motto, irgendein Mykorrhiza-Pilz wird da sich schon finden lassen, der den Rosen hilft. Aber das ist so eine Sache. Und da ich überhaupt nicht ins Casino gehe und nicht Roulette spiele, mache ich das immer so, Austausch des Bodens. Und zwar also wirklich mindestens 80, vielleicht 100 Zentimeter tief, so lange, wie tief eine Rose ist. Also wenn die nur ein Jahr gestanden hat, dann kann das auch mit 60 in Ordnung sein, mit 60 Zentimeter tief. Mhm. Aber wenn das, wenn da schon Rosen Jahr und Tag gewachsen sind, wirklich tief auskoffern und wenn man das nicht selber kann, würde ich sagen, Nachbarsjungs oder Enkel einladen und eine große, ordentliche Erbsensuppe kochen zur Verpflegung und dann scharfe Spaten bereitlegen.
Jo, das ist doch eine gute Lösung.
Ja, oder an Pflanzen, an Stellen pflanzen, an der noch nie Rosen gewachsen sind.
Ja, klar. Mhm. Und sag mal, wenn ich jetzt mir so eine neue Rose gekauft habe, jetzt im Frühjahr, wie gehe ich dann so bei der Pflanzung am besten vor?
Die Wurzelnackten, ne?
Genau, die Wurzelnackten.
Ja, also ich packe das Paket aus, wenn ich das pflanzen will. Also wenn das Paket da ist und ich einen Tag später erst pflanzen kann, erstmal zulassen. So wie sie verpackt sind, ist in Ordnung. Sind die immer in Folie verpackt, da passiert erstmal nichts mehr. Und bitte kühl stellen. Und dann packe ich die aus und lege sie etwa einen halben Tag in Wasser. Komplett. Also Wurzeln und Triebe in Wasser. Bei Hochstämmen geht es nur mit einer Badewanne und sonst geht ein großer Eimer. Denn man weiß nie, wie lange die trocken gelegen haben. Und wir wollen keine Risiken eingehen. Ich kaufe ja auch nicht nur eine Rose. Ich habe da immer so mindestens ein halbes Dutzend am Gange. Und da möchte ich schon sicher gehen, dass das alles klappt. Rosen sind Gehölze. Wenn Gehölze austrocknen an den Trieben, an den verholzten Trieben, dann sind die ganz, ganz schwer wieder zu aktivieren. Dann sind die meistens beleidigt. Ein Gehölz will nicht austrocknen. Und trocken dürfen sie natürlich auch noch nicht gepflanzt werden. Da kann es egal, wie viel Wasser man da drauf kippt. Das reicht nicht mehr aus. So, also schön wässern vorher, dann schneiden und zwar richtig scharf. Also die Wurzeln werden etwa um Drittel gekappt. Ne? Dann bleiben meistens bei den handelsüblichen Rosen so 2 Handspannen Wurzel weg über. Ne? Also quer gelegt, nicht hoch. Die Triebe müssen auch richtig scharf geschnitten werden, ganz tief. Und dann das Pflanzloch wird, Erde ist erstmal bitte schön gelockert. Vielleicht gefräst oder umgegraben und dann das Pflanzloch doppelt so tief und so breit ausheben, wie die komplette Pflanze hineinpasst. Das, dann erleichtert man der jungen Pflanze die Wurzelbildung. Und darum geht's. Mhm. Sie soll so schnell wie möglich Wurzeln bilden. Wenn die Wurzeln nach 3, 4, 5 Wochen am Gange sind, dann geht das auch mit den Austrieben glatt. Dann kann die Pflanze die neuen Austriebe auch versorgen und die Messe ist gelesen. Also dann kommen die klar.
Ja. Und wie ist denn das mit der Tiefe? Also wie tief setze ich denn so die Rose? Wo, oder woran orientiere ich mich? Ich glaube, da haben manche auch mal so ein bisschen Probleme, ne?
Nö, das Problem lösen wir jetzt mal ganz flott. Und zwar, schau, Carina, die Rosen sind fast alle veredelt. Ja. Das heißt, da gibt es, wenn man so eine wurzelnackte Pflanze anguckt, da gibt es so eine knubbelige Stelle am Wurzelhals oben und da entspringen nach oben hin die Triebe der veredelten Kultursorte und nach unten sind die Wurzeln der Wildlingsunterlage. Das nehmen wir jetzt mal so hin. Warum das ist, das führt zu weit jetzt. Aber
das ist okay,
und diese Veredelungsstelle gehört ein halbes bis ein ganzes Spatenblatt tief unter das Erdniveau. Das muss geschützt werden, weil nur oberhalb der Veredelungsstelle diese Kultursorte, die wir uns ja ausgesucht haben und haben wollen, wächst. Wenn da mal ein Unglück passiert, quasi irgendwie die abgefressen wird oder wirklich ganz böse Fröste das kaputt machen, dann habe ich nichts mehr an Gewebe von der Kultursorte. Wenn ich die Veredelungsstelle unter der Erde habe, schützt das einfach und dann kann selbst bei ganz bösen Frösten oder irgendwie sehr hungrigen Kaninchen, die an Stachelzweige gehen, kann da nichts passieren. Die graben das ja nicht aus. Also das unter das Erdniveau. Und das macht der Rose gar nichts. Es gibt da manchmal so Palaver. Oh, das kann ich aber nicht machen. Und dann ist die verbuddelt. Und jetzt ist die in der Erde. Ja, klar. Aber die finden schon den Weg zum Licht. Das ist kein Problem. Und ich kann noch einen draufsetzen, warum das gut ist.
Ja.
Und zwar, es gibt viele Kultursorten, sind sehr, sehr wüchsig. Vor allem Kletterer oder Bodendeckerrosen und so weiter. Und dann kann es passieren, dass, weil sie so tief mit den Trieben ihrer gezüchteten Sorte im Boden steht, dass die Triebe im Boden selber Wurzeln machen. Und wenn das so ein bisschen in Schwung kommt, das dauert so 2, 3 Jahre, bis dann quasi richtig die Wurzeln funktionieren, dann kann es auch sogar passieren, dass die sich von dem Wedeldings Unterlage frei machen und auf eigenen Wurzeln stehen. Das ist natürlich total toll. Denn dann habe ich sogar die Chance, dass weil die Rosenwurzeln manchmal, bei manchen, nicht bei allen Sorten, auch so ein bisschen streuen und sich verbreiten, dass ich dann schwupp wurzelechte Stecklinge von meiner heißgeliebten Kultursorte habe. Das habe ich selber erlebt, zum Beispiel bei so Klassikern wie Rose de Reste oder Madame Elfriede Carrière. Ich auf einmal wurzelechte kleine Rosenfätzchen, dann habe ich die im Herbst abgestochen, in Pott gepflanzt und dann hatte ich im Frühling immer schöne Geschenke.
Boah, cool. Das ist ein toller Tipp. Gut zu wissen. Und wenn wir jetzt die Rose gepflanzt haben, was gibt es denn dann beim Gießen im Anschluss zu beachten?
Eigentlich das Gleiche wie bei jeder Pflanze, die man pflanzt. Die Pflanze muss so man sagt, eingeschlemmt werden. Also das Pflanzloch wird komplett mit Wasser so gefüllt, dass es einfach erstmal steht und dann langsam versickert. Das hat nämlich den Vorteil, dass alle Wurzeln an das Erdreich sozusagen angedockt werden. Da gibt es dann keine Luftlöcher. Und eine neue Wurzel mag nicht in Luft wachsen. Die braucht den Kontakt zum Boden und zur Feuchte. Und was soll die in der Luft? Ne, da ist sie nicht für gedacht. Also es ist ja keine Orchidee als Aufsetzerpflanze. Das ist einfach eine ganz bodenständige, die ganz einfach bodenständige. In der Erde will. Ja, und danach, das ist jetzt aber echt wichtig und vor allem im Frühling fast noch wichtiger als im Herbst, wenn die Rosen tief genug gepflanzt sind, etwa so einen Hügel aufbringen. Das hat weniger mit Winterschutz zu tun, in kalten Gegenden sicher, aber normalerweise sind die jetzigen Rosen gut frostfest, sondern dass die Rose wirklich nicht austrocknet. Das ist die allergrößte Gefahr bei wurzelnackter Pflanzung im Frühling, deswegen bevorzuge ich den Herbst, dass wenn wir einen warmen April oder Mai haben, dass dann die Rosentriebe durch die Wärme zu viel Wasser verlieren und die Wurzeln noch nicht groß genug sind, dass sie nachliefern können. Dann kannst du dann gießen wie verrückt. Eigentlich müsstest du dann immer quasi die Triebe alle besprühen, aber wer macht das schon?
Ja, wer macht das?
Also lieber den kleinen Maulwurfshügel bis Mitte, Ende Mai aufbringen und dann läuft das.
Okay, guter Tipp. Und in puncto Düngen, also brauchen Rosen sowas wie eine Startdüngung?
Nee, Pfoten weg vom Dünger erstmal. Also,
Pfoten weg, okay.
Ja, also die Wurzeln sollen ja nicht gleich am gedeckten Tisch sitzen. Na, also sie müssen ja, unsere Strategie als clevere Gärtnernde ist ja, dass die Wurzeln ganz tief sollen.
Ja.
Und das machen sie ja nur, wenn sie nicht sofort alles haben, was sie wollen. Also sie sollen sich auf die Suche nach Nährstoffen im Boden machen und wachsen dann gleichzeitig optimal tief ein. Aber es gibt eine Sache, die ich mir angewöhnt habe bei der Pflanzung von Rosen im Freiland. Ich nehme einen Bodenaktivator und ich werde nicht bezahlt von einer gewissen Firma, die ich hier auch vorsichtshalber gar nicht nenne. Aber das ist so ein Produkt, das ist so eine Art Streupulver. Das bringt das Bodenleben in Schwung. Und ich meine, ich müsste das nochmal nachlesen. Ich meine, die haben da auch so gute Mineralstoffe mit drin. Letztlich funktioniert auch dieses Urgesteinsmehl, aber ich habe mir angewöhnt, diesen Bodenaktivator zu nehmen, denn das bringt das Bodenleben in Schwung. Und wenn wir düngen, füttern wir ja eigentlich nicht die Rose, also wenn wir organisch düngen, besser gesagt, sondern wir füttern den Boden und das ist viel besser. Mhm. Wenn wir Flüssigdünger nehmen, füttern wir die Rosen, dann guckt das Bodenleben in die Röhre und hat nichts davon und der Boden wird nicht reicher dadurch. Aber wenn wir organisch düngen und beziehungsweise diesen Bodenaktivator verwenden, dann hat das Bodenleben was zu futtern und alles, was an Nährstoffen im Boden ist, wird dann pflanzenverfügbar. Und ich habe gleichzeitig eine ganz tolle, nachhaltige Bodensituation eingeleitet mit diesem Bodenaktivator. Und es ist ja wenig Mühe. Ich habe eine Handvoll Pulver, schmeiß das da rein und alles ist gut. Und richtig düngen, das liegt erstmal an ab dem zweiten Stand. Ja. Im ersten mit Bodenaktivator wachsen lassen. Funktioniert. Ich sage auch, funktioniert wie das Brezelbacken. Ich habe manchmal mir die Augen gerieben, wie prachtvoll Rosen mit dieser auf den ersten Blick mageren Kost auf einem vernünftig vorbereiteten, gelockerten Boden ohne Rosen vorher explodiert sind sozusagen. Die sind wirklich, also ich hatte da Edelrosen, die dann im ersten Stand ja schon 1,50 geworden sind.
Nicht schlecht. Ja. Jetzt lass uns mal, weil du hast ja vorhin erzählt, dass du eine Balkonterrasse jetzt hast und dort gärtnerst. Das ist ja auch, finde ich, ganz interessant, wie man denn überhaupt so mit Rosen im Topf umgeht und wie man die pflegt oder düngt. Was hast du denn da so für Tipps oder wie sind so deine Erfahrungen?
Meine Tipps aus erster Hand. Großer Topf, bitte.
Was heißt denn groß? Ja.
Also der muss mindestens kniehoch sein. Ob das jetzt 40 oder 50 Zentimeter Durchmesser hat, ist wurscht. Ob der eckig oder rund ist, ist auch egal. Ich nehme Kunststofftöpfe, weil ich die leichter handeln kann und mir da nichts irgendwie bei Frostrissen abplatzt. Aber wichtig ist, dass die hoch genug sind, weil wir haben ja gelernt, dass Rosen Tiefwurzler sind.
Tiefwurzler.
Wir können natürlich jetzt nicht meterhohe Töpfe setzen, aber das passt schon, wenn das so kniehoch und je höher, je besser. Also meine größten Töpfe, wo ich Kletterrosen und Hochschimmel reinpflanze, sind ich glaube 55 bis 60 Zentimeter im Durchmesser und etwa gleich hoch.
Okay, das ist schon ein guter Richtwert.
Und dann erstmal, die haben natürlich Abzugslöcher, ist ja klar, wir wollen ja keine Seerosen kultivieren. Dann mache ich am Grund des Topfes so ein Tongranulat rein, da habe ich so eine kleine Drinne Drainageschicht. Und dann gebe ich Substrat extra für Rosen rein. Ich habe auch, war jetzt auch nicht das Problem, dass ich eine vernünftige Qualitätserde genommen habe und dann mit Rosendünger gearbeitet habe. Aber ich habe so den Eindruck, dass die Rosen ein klitzekleines bisschen glücklicher sind, wenn sie Rosenerde kriegen. Aber ich habe es mir jetzt halt angewöhnt und ich nehme das. Und natürlich, natürlich möglichst torfrei, das wissen wir ja.
Ne? Torfrei,
Also Rosen wollen ja auch nicht zu Klimasündern verführt werden.
Das stimmt.
So. Und dann werden die auch erstmal beim Pflanzen im Frühling noch nicht gefüttert. Oder auch im Sommer, wenn ich einen Container nehme, die ersten 4 Wochen gibt es nichts zu essen. Die sollen ja auch erstmal suchen, aber gut, das Substrat hat ja auch ordentlich. Der Haken bei der Topfkultur ist, dass sich die Nährstoffe bei jedem Gießen immer ein bisschen auswaschen. Ne? Die landen ja, die sollen sich ja lösen und weil nicht immer alles aufgenommen wird, zieht es ja auch ab. Darum muss ich getopfte Rosen öfter düngen. Und im Jahr der Pflanzung mache ich das dann etwa Ende Mai. Also wenn ich wurzelnackte Pflanzen im Frühling genommen habe, dann Ende Mai. Und dann gibt es noch eine Ladung im Hochsommer, etwa Ende Juli. Und dann nehme ich nur einfach nur Rosendünger. Also nichts anderes und nichts Kompost und nichts Dingskirchen und keine Hornspäne, Rosendünger. Da habe ich denn, dann kann ich sicher sein, dass genug Mineralstoffe und nicht zu viel Stickstoff da landen. Ja, und so versorgt können in den großen Töpfen können die Rosen durchaus 2-3 Jahre da sitzen bleiben.
Okay.
Dann merkt man aber auch an der Rose, dass die dann irgendwann mal so nicht mehr so richtig in Schwung ist. Mhm. Und darum, entweder nehme ich die aus den Töpfen und verschenke die Rosen an Gartenbesitzer oder wenn sie mir ans Herz gewachsen sind, wie Skyline zum Beispiel, dann nehme ich die raus, ziehe die aus dem Topf und behandle sie dann im Herbst so wie beschrieben, ne? Wurzeln abwaschen, als wurzelnackte Pflanze behandeln, Triebe und Wurzeln ordentlich kappen und dann habe ich den Topf in der Zwischenzeit leer gemacht und den gleichen Topf nehme ich mit neuem Substrat. Das ist, man könnte sagen, das ist so eine Art Reset-Knopf. Und das kannst du 2 oder vielleicht 2-mal wiederholen. Das muss man sehen, wie die Pflanze dann reagiert. Irgendwann ist dann aber auch das Ende der Fahnenstange und sie will freigelassen werden. Und dann,
das geht nur eine gewisse Zeit.
Bis dahin haben wir dann einen Gartenplatz für sie gefunden.
Lass uns mal ein bisschen über den Rosenschnitt reden. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Genau. Ich habe hier noch ein paar Fragen auf meinem Zettel. Ne?
Das meinte ich da gar nicht. Wir können den ganzen Tag plaudern, aber das ist ja mal so ein heikles Thema. Da gibt es manchmal vielleicht ideologisch gefärbte Kriege, aber ich habe da keine Angst vor. Ich habe da eine Haltung und der hat...
Das weiß ich doch. Und zwar, du hast ja vorhin schon kurz so angeschnitten, dass man bei der Neupflanzung, dass man auch die Rose schneiden muss. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführlicher nochmal erklären für unsere Hörer?
Wir gehen jetzt mal davon aus, der Fall, ich habe eine wurzelnackte Rose, die gepflanzt wird. Sagen wir mal, wenn es nicht gerade eine Zwergrose ist, die sowieso dünne Triebe hat, aber bei den üblichen Beetrosen, Edelrosen, Strauchrosen, tralala, alles, was dünner ist als ein Bleistift, als Trieb, wird erstmal komplett am Ansatz rausgeschnitten. Weg damit. Okay. Das trägt keine schweren Blüten, das ist Quatsch. Das brauchen wir nicht. So. Und grundsätzlich überhaupt, bitte keine Angst, man kann selten zu viel abschneiden. Man kann grundsätzlich schneller zu wenig abschneiden. Ne, okay. So. Ja. Und dann bleiben meistens so, je nachdem wie stark die Jungpflanze ist, 3 oder vielleicht 5 Triebe übrig. Aber von denen soll keiner sich kreuzen. Also wenn das passiert ja auch manchmal, dass Triebe ganz eng zusammenstehen oder sich sogar kreuzen. Der Schwächere oder bei Gleichschwachen hat man die freie Wahl, wird ausgeschnitten. Und diese Triebe, die dann noch bleiben, werden ganz kurz geschnitten auf höchstens 4 Augen. Und jedes Auge soll nach außen weisen. Weißt du, was ein Auge ist bei einer Rose?
Ja, das sind immer diese, wie beschreibt man denn das? Ja, wo man merkt schon. So, oh, da tut sich jetzt was, ne? Da genau. Könnte noch mal was rauswachsen.
Also
ja.
Ich beschreibe es dir mal. Darf ich das beschreiben?
Ja. Oh, gerne.
Ein Auge ist so die Triebanlage. Die sitzt bei Rosen immer am Ansatz eines Laubblattes. Und wenn die Rose kahl ist und das Laubblatt weg ist, hat man eine ganz kleine, hauchfeine, waagerechte Narbe. Und selbst wenn das Auge noch schläft und sich überhaupt noch nicht mit unseren eigenen Augen zu erkennen ist, dann sieht man, kann man sich an diesen hauchfein waagerechten Narben orientieren. Aber meistens ist es im Frühling so, die obersten Augen treiben meistens aus. Dann sind die entweder je nach Sorte rot oder grün oder was auch immer. Und dann schwellen die so als kleine Pörkelchen da an den Trieben an. Und wenn ich ein Auge auswähle, auf das zurückgeschnitten wird, sollte es möglichst nach außen aus der Pflanze rausweisen, weil wenn ich, da kommt ja ein ganz kompletter neuer Trieb. Und wenn ich den Trieb nach außen rausleite, dann wird die Pflanze nicht so ein dichter Besen, sondern wächst korbartig und lockerer, so wie es sein soll. Die Strategie ist ja auch, die Triebe nicht zu eng werden zu lassen.
Ah, okay.
Die brauchen immer Luft um sich.
Na, danke für die Erklärung mit den Augen. Ja. Und welche Fehler kann man denn beim Schneiden noch machen?
Ja, also die meisten Gärtnerinnen und Gärtner, die ich kenne und mit Rosen anfangen, meinen es einfach zu gut und sind da einfach zu vorsichtig. Also bitte, der größte Fehler ist oft, dass zu zaghaft geschnitten wird. Ach, die arme Pflanze, die leidet ja. Sie leidet nicht. Selbst wenn die obersten Triebe schon, also die am Holz, schon die neuen weichen Jungtriebe, was weiß ich, 5 Zentimeter groß sind, das kratzt die Pflanze nicht, weil das alles, diese, was ich abschneide, vielleicht auch, weil es ausgetrieben ist, wird erstmal nur ernährt von den Rinden. Das ist Energie, die unmittelbar am Auge in der Rinde eingelagert ist. Da hat die Wurzel noch nichts damit zu tun und die Pflanze verliert keine Kraft. Wenn ich die abschneide, ist das wie, ich würde jetzt mal kühn sagen, so wie Fingernägel schneiden. Ne? Und dann kann ich, darum muss ich nicht mehr Sorgen machen, oh, meine Rosen sind schon so weit ausgetrieben, ich traue mich nicht zurückzuschneiden. Nein, der Witz ist ja, je tiefer ich komme, umso mehr schläft das Auge noch, denn die unteren Augen sind noch nicht so ausgetrieben. Und das will ich ja auch haben. Ich möchte ja nicht irgendwie oben im Gebälk irgendwie kleine Hungerblütchen haben, sondern ich will einen kräftigen Trieb und der standfest ist und richtig tolle, funkelnde Rosenblüten trägt. Und das kriege ich, wenn ich kräftige Augen fördere und immer das oberste Auge, was auf das zurückgeschnitten wird, ist das erste, was austreibt. Und das kräftigste.
Ja, verstehe.
Naja, und ich meine, sonst natürlich gibt es ja auch noch Fehler. Also wir nehmen bitte keine Ambossschere, also nicht so eine Schneide auf irgend so einen Block, sondern wir nehmen eine zweischneidige Schere, also so eine sogenannte Bypassschere.
Und die sollte wahrscheinlich auch schön scharf sein, ne? Ja, ja.
Unbedingt. Also das Ding ist, stumpfe Scheren oder Armbrustscheren quetschen das Holz und dann fasert das aus und wird so fusselig. Und das, wenn der sich da im Nässe sammelt, dann kann das Fäulnis-Pilzbefall werden. Oder wenn es trocken bleibt, dann trocknet das durch diese Kalende einmal schneller und das oberste Auge ist futsch. Das ist also wirklich ein schöner, glatter Schnitt. Und ob das gerade oder schräg ist, ist egal. Also es gibt ja die Sache, diese Idee vom Auge weg und ein bisschen schräg, Blödsinn. Also die Wunde ist so klein. Hauptsache, das ist ein glatter Schnitt und das trocknet schon ab. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie 10 Zentimeter Durchmesser, dass sich dann eine Wasserpfütze sammelt und dann der Pilz kommt. Nee, das ist der Tiefall. Und naja, ich trage zum Beispiel nie Handschuhe, ne? Also so, nein. Also ich, wenn ich mit meinen Katzen spiele oder mit Rosen hantiere, ich trage keine Handschuhe. Und beim Gartenarbeiten auch noch nicht mal, beim Unkraut jäten, noch nicht mal bei Brennnesseln. Weil ich mag diesen Kontakt der Erde und ich will das alles richtig fassen. Und dann habe ich lieber eine Handcreme und ärgere mich und jammere hier ein bisschen und habe dann an der Ausrede, ein Pastis zu trinken oder sowas. Aber natürlich, Rosen haben Stacheln. Ne? Also klar. Und einige haben sogar so große und viele Stacheln, dass man eigentlich einen Waffenschein dafür beantragen sollte, wenn man die pflanzt. Aber feste Handschuhe schützen vor Verletzungen und Rissen. Und wenn man so einen ganz großen, baumhohen Kletterer oder Rambler hat, der richtig bestachelt ist, besser eine alte, dicke Jacke anziehen, bloß kein Wollpullover, der zieht Fäden. Sich schützt. Ne? Und da aber auch jetzt hier bei aller Flapsigkeit auch bitte auf das Gesicht aufpassen. Also wenn irgendwie ein Trieb wegschnellt oder sowas bei einem Rosenbogen oder was und der im Gesicht landet, dann sieht man aus wie Scarface von König der Löwen. Und das möchten wir nicht.
Gut, guter Hinweis. Ja, Safety first, das ist natürlich schon auch wichtig.
Safety first.
Und sag mal, Andreas, wann schneidest du denn eigentlich deine Rosen?
Ja, die Rosen, die öfter blühenden Rosen, werden im Erstfrühling zurückgeschnitten. Das Erstfrühling ist so eine Bezeichnung von den sogenannten phänologischen Jahreszeiten. Und diese phänologischen Jahreszeiten sind ein bisschen feiner getaktet und die können unterschiedlich lang ausfallen in einem Jahr. Denn wie die Natur fortschreitet, wird eine Jahreszeit sozusagen eingegrenzt. Es gibt dann sogenannte Zeigerpflanzen, also bei dem Vorfrühling, das ist die erste Phase quasi in einem Jahreslauf, das zeigt das Schneeglöckchen an, wenn es blüht. Hallo, jetzt ist Vorfrühling. Wir haben immer hier im Badischen noch Vorfrühling, weil hier wiesenweise Schneeglöckchen noch sind und die Forsythien sich noch zurückhalten. Und da komme ich zum Thema. Die Zeigerpflanze des Erstfrühlings ist die Vollblüte der Forsythie. Also wenn dieser gelbe Gartenstrauch voll knallt in seiner ganzen Pracht, dann ist dann die Natur so weit, dass ich, wenn ich die Rosen schneide, für die Rosen das alles optimal weiterentwickelt. Ne? Also nicht vorher und nicht wesentlich nachher. Ich bin allerdings so ein kleiner Abwarter. Ich mache das etwa so, bis die Forsythien ungefähr abblühen. Denn es kann ja auch sein, dass während der Forsythienblüte auch nochmal blöde Nachtfröste kommen. Also diesen Spielraum hat man immer. Na, das ist jetzt dann, man muss nicht sagen, oh, die Forsythie ist aufgegangen, jetzt habe ich noch 2 Tage, dann muss ich die Rosen schneiden und sonst ist alles hin. Aber das stimmt nicht. Also so ein bisschen Spielraum hat man immer. Und gerade dieses Jahr haben wir ja erlebt, also jedenfalls hier, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dieser Vorfrühling bzw. Beginn der Erstfrühling, das bleibt ja alles stehen hier im Moment. Ja, also da passiert ja nichts. Wir haben heute den ersten Tag, dass es mal ein bisschen schöner wird. Aber das ist ja so eine Schiffsschaukel. Gut, das ist jetzt der Zeitpunkt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die Forsythien blühen, dann mache ich mir Gedanken und mache die Schere scharf.
Ja, und wenn jetzt das mit den Nachtfrösten auch nach der Forsythienblüte nochmal passiert, wie sieht es denn dann so mit Frostschäden aus? Ne? Also verkraften das dann die Rosen?
Also grundsätzlich, wenn ich nicht gerade eine der wenigen noch im Handel befindlichen alten chinesischen heiklen Sorten habe, verkraftet das jede Rose als Pflanze. Ne? Also das ist nicht zu erwarten, dass eine Rose, wenn es nicht eine Maréchal Niel oder eine Gewächshausrose ist, dann komplett streikt und eingeht. Aber es kann natürlich sein, die Triebe sind ja jung und anfällig. Die sind ja noch nicht verholzt. Das ist ja alles krautig. Und wenn die einen Titsch kriegen, dann hängt es ein bisschen von der Sorte ab. Da sind manchmal so die Blätter beschädigt. Und manchmal kann es auch sein, dass die öfter blühenden Rosen, die ja immer mit einer Knospe als Triebspitze abschließen, dass dann die Knospe zerstört ist, auch wenn man die noch gar nicht gesehen hat. Das kann sein, dass die noch so klitzeklein ist und noch verdeckt ist durch die obersten Blätter, dass die aber schon angelegt ist und dann durch einen späten Nachtfrost zerstört wird. Das ist aber auch nicht schlimm. Selbst wenn die Rosentriebe schon so weit sind, sagen wir mal eben Mitte Mai kann das alles passieren, dann schneide ich einfach die obersten beiden Blätter ab und dann hat die ja eine Blattachsel, sprich ein Auge, aus dem sie wieder austreiben kann. Mhm. Und dann ist es natürlich wahrscheinlich im Juni kein Frost mehr zu erwarten und dann wächst die so ungestört und dann habe ich ein bisschen später meine ersten Blüten, aber das ist, die Pflanze ist, da ist das nicht schlimm. Übrigens, diesen Trick kann ich auch machen, das nennt man Pinzieren, auch wenn eine Knospe sich schon zeigt, wenn ich die Blüte timen möchte, dass die statt im Juni blüht, sondern vielleicht zu meinem Geburtstag im Juli.
Ja.
Und dann schneide ich dann im Ende Mai einfach die obersten beiden Blätter ab und dann reicht das meistens beim üblichen Witterungsverlauf so, dass die dann verspätet blüht und dann kann ich meine Terrasse hier zum Juni mit Erstblütenrosen machen. Aber wir waren jetzt ab vom Frost.
Guter Tipp.
Also mit Rosen kann man eine Menge tricksen.
Und wir haben ja auch noch gar nicht über die Rosenklassen gesprochen. Mhm. Ich weiß, wir können jetzt hier auch gar nicht auf alle eingehen. Das würde auch das Format definitiv sprengen. Aber so jetzt gerade beim Schneiden, was muss man denn da so, was weiß ich beispielsweise, ich weiß nicht, ist Rosenstämmchen ein Beispiel oder eine Beetrose? Was muss man da so beachten? Ja.
Also Carina, Vorsicht, Vorsicht. Ein Rosenstämmchen ist keine Klasse. Das ist einfach nur...
Fettnäpfchen.
Nein. Bitte nicht. Ne? Also ich muss mich ja auch irgendwie legitimieren als Experte, wenn du schon alles wüsstest, dann brauchst du mich nicht als Interviewpartner.
Korrekt.
Also Folgendes. Ein Rosenstamm ist besteht aus einem Wildling, wo ein Trieb von dem Wildling belassen wird und der sich gerade als sozusagen Stamm ausbildet. Und in einer gewissen Höhe, die kann man einigermaßen wählen, werden dann Edelrosen aufgepfropft. Das ist dann natürlich nicht möglich, dass ich die alle unter dem Boden pflanze. Also da ist die Veredelungsstelle naturgemäß weit über dem Boden. Und da geht es beim Schnitt einfach nur darum, was heißt einfach, aber es ist einfach das Hauptziel, dass die Pflanze ausgewogen aussieht. Dass ich das ist so ein Zufallstreffer, ob sich in der Lücke, die ich lasse, wirklich noch ein Trieb bildet, die Lücke schließt. Bei einem Beet fällt das nicht ganz so ins Gewicht. Da habe ich ja meistens auch Nachbarpflanzen, die unter Umständen oder Rosenbegleiter oder was auch immer, dass das etwas ausgleicht, wenn das nicht ganz so kuppelförmig vollendet läuft mit einer Einzelpflanze. Aber bei dem Rosenstamm muss ich echt gucken, dass ich alles fördere, was diesen ästhetischen Wuchs dann unterstützt. Und bei Beetrosen, ja eigentlich bei allen Klassen, kannst du sagen, grundsätzlich Faustregel, 2/3 der Trieblänge abschneiden, runterschneiden. Es kann auch gerne mehr sein, kann auch 3/4 sein. Also und wie beim Pflanzschnitt, auffallend dünne Triebe am Ansatz entfernen, zu eng stehendes auch auslichten. Und ich habe das mal bei dem tollen, leider schon längst verstorbenen Gartenjournalisten Karl-Heinz Harnisch, der sehr, sehr sich mit Rosen super auskannte, die Formulierung gelesen, die bei einer frisch geschnittenen Pflanze muss jeder Trieb wie von Luft umspült sein. Das finde ich ist ein schönes Bild, von Luft umspült. Ne? Und dann hat man schon so eine Idee, nicht so eng machen und nicht einfach nur quasi mit dem Rasenmäher drüber und das passt schon. Ne? Aber lieber ein bisschen zu viel als zurückschneiden als stehen lassen und alles, was natürlich auch was krank ist, muss raus. Ne? Also wenn da irgendwie was abgestorben ist oder sowas oder Befall ist, gibt es ja auch mit Holz. ja, was krank ist, geht ja auch raus.
Ja, und oftmals hat man es ja auch, dass, ne, wenn nach den milden Wintern, dass die Rosen auch noch das Laub vom Vorjahr tragen, an den Trieben. Was mache ich denn damit?
Ja, ich meine, das hört sich jetzt auch so ein bisschen an wie Erbsenzählen. Es gibt tatsächlich, das habe ich auch schon gesehen, da so einige Kandidaten. Aber das mache ich natürlich nach dem Rückschnitt, wenn ich nicht so viele Triebe abpillen muss. Also wenn die Rose zurückgeschnitten ist, das Laub, was dann noch an den Trieben hängt, ich würde es versuchen abzuzupfen, wenn ich nicht gerade einen Park versorgen muss. Und wenn das befallsfrei ist, kann das auf dem Kompost landen. Und wenn irgendwie die Pflanze letztes Jahr aufgefallen ist, dass sie Sternrostau, Mehltau oder irgend so eine Ekeligkeit hat, dann ab damit in die Biotonne.
Ah, okay. Gut. Andreas, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Folge. Hast du noch einen wichtigen Ratschlag so für unsere Hörer zum Schluss?
Das ist kannst ganz du noch mal, Also Leute, pflanzt Rosen. Ausrufezeichen. Genau, pflanzt Rosen. Gut. Also je mehr und je vielfältiger, je besser. Denn es gibt ja wirklich für jeden einigermaßen besonderen Platz die passende Sorte und die richtige Höhe. Es gibt so viel Auswahl, dass jeder Geschmack bedient wird. Von lila bis weiß, von knallorange bis gestreift und gepunktet. Das ist der helle Wahn, was es da an tollen Sorten und wirklich gesunden Sorten mittlerweile gibt. Und wie ich schon eingangs sagte, also jede Rose am passenden Platz, die vital ausstrahlt und blüht, ist einfach eine Wonne. Ich habe eine Nachbarin gehabt, die hatte wirklich, die kannte ich gar nicht richtig, die hat mich mal angesprochen, ach Herr Barlage, immer wenn ich an dieser gelben Rose vorbeilaufe, also da habe ich richtig gute Laune. Das war übrigens Goldspatz. Also nicht die Nachbarin hieß so, die
die Rosensorte.
War, ja, die Rosensorte war Goldspatz. Eine Strauchrose. Naja, und Mensch, es ist ja kein Hexenwerk mit Rosen. Also klar, diese Edelrosen, die wirken so königlich oder so ein Rosenstamm, das ist ja so wie so ein Kunstprodukt, das würde quasi als Dekoration für jede Hochzeit mit Scarlett O'Hara-Kleidern oder sowas funktionieren. Oder so diese Kletterrosen, das ist ja so beeindruckend. Oder auch in der Fläche Beetrose. Wenn die blühen, das ist ja aus allen Knopflöchern, da kann man sich ja gar nicht satt sehen. Das ist ja der Kracher mit Farbe und Duft unter Umständen. Aber das sind ja alles keine Diven. Die halten doch Bodentrockenheit aus, wenn sie eingewachsen sind. Sie sind zäh auch in Sommern, wenn es regnet. Oder auch vor allem die neuen Züchtungen, die werden ja kaum krank. Ich könnte jetzt mal aus dem Stand, aber die Zeit reicht ja nicht, 300 andere Pflanzenarten nennen, die viel eher beleidigt einpacken als Rosen. Und naja, und on top, also ne, alle Sorten, Rosensorten, die früher oder später Staubgefäße freiliegen, schenken doch den Bienenhummeln und alles, was da summt und brummt, noch was zu essen. Also Carina, ohne Rosen, also an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank an unsere Göttin Mighty Aphrodite, also Botticellis Geburt, der Venus hängt mir gegenüber, das ist ein Bild, das ich sehr liebe, also nicht das Original, das ist ein Druck, aber ohne Rosen würde uns noch was fehlen.
Auf jeden Fall.
Findest du nicht? Also,
definitiv. Oh, und wenn ich das auch so von dir höre, du bist so schön schwägerisch, oh, da geht mir richtig ein Herz auf irgendwie. Da freut man sich wirklich selber schon auf die Rosenblüte, die dann bald beginnt, ne?
Ja.
Und genau. Und jetzt möchte ich nochmal ein bisschen Werbung für dich machen, denn wenn ihr, liebe Hörer, noch nicht genug habt, von Andreas Ausführungen und seinen Tipps und Ratschlägen, dann empfehle ich euch wärmstens nämlich das Buch, das Andreas geschrieben hat. Das heißt nämlich das große Ulmer Rosenbuch. Ich habe mal nachgeschaut, das sind 288 Seiten geballtes Wissen. Also ich glaube, wenn man danach immer noch Fragen hat, dann hat man wahrscheinlich irgendwas überlesen.
Und schöne Fotos. Und schöne Fotos. Ja, also großartig. Liebe Carina, ich danke dir für die Einladung für den Podcast. Ich sehe jetzt erstmal nach dem Rechten bei meinen neuen Rosen. Also ich habe Rosterecht oder Artemis oder Winterzauber, White Mademoiselle Brunner. Ich höre jetzt ja auf, sonst wird es wieder noch eine Stunde.
Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, Andreas, mit deinen Rosen auf deiner Balkonterrasse und eine tolle Rosensaison natürlich. Und vielen Dank.
Ja. Die wünsche ich uns allen auch.
Danke.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch noch was zum Thema Rosenschnitt oder Rosenpflanzung eingefallen ist, dann schickt uns eure Fragen über Instagram oder per E-Mail. Gerne könnt ihr uns auch an euren Erfahrungen teilhaben lassen. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch bei eurem Lieblings-Streaming-Dienst abonnieren. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Rosenpflege im Garten und habt einen schönen Frühlingsauftakt. Bis zum nächsten Mal, eure Carina.